Schafft die große Liebe alles? Eine verdammt romantische Geschichte, Teil 2.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Wir sind ja relativ hart letztes Mal rausgegangen.
Also für alle, die jetzt in dieser Folge landen, empfehlen wir euch, die Folge davor, Teil 1, zu hören. Nochmal ganz kurze Zusammenfassung, um was geht es eigentlich? Martina ist geschieden, hat 2 Kinder, ist in Anführungsstrichen glücklich geschieden, also das ist nicht das Thema dieser Folge. Und dann lernt sie durch ein Online-Portal Norbert kennen, den Nopsi. Am Anfang ist alles super, bis sie feststellt, dass Norbert nach einiger Zeit Beziehung immer noch in diesem Dating-Portal abhängt. Sie kommt drauf, weil sie mal nachschaut und sie finden keine Lösung für dieses Problem. Also immer wenn sie mit ihm drüber sprechen möchte, weicht er ihr aus, was wiederum zur Folge hat, dass sie denkt, was du kannst, kann ich auch, und sich in einem Seitensprungportal anmeldet, um ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubügeln. Und dort lernt sie Karl kennen. Der wiederum kommt aus NRW, ist auch verheiratet und möchte ja ein bisschen etwas Aufregung in sein Leben bringen und eine Affäre haben, aber möglichst bitte nicht in seinem Ort, weil Karl möchte sich eigentlich nicht von seiner Familie trennen.
Und auch nicht von seiner Frau, muss man auch sagen.
Und auch nicht von seiner Frau. Martina denkt sich noch, nicht verlieben, Achtung, Achtung, nicht verlieben, sondern es ist nur eine Aktion für mein zerstörtes Selbstbewusstsein und es kommt natürlich alles anders, denn sie verliebt sich und zwar über beide Ohren. Und jetzt geht's weiter.
Wir stellen uns kurz vor, hier sitzt die Andrea Breu, Frau Liebe. Sie ist Einzelpaar- und Sexualtherapeutin, hat eine Praxis in München und die Inder und ich sind ein Paar. Wir sind schon lange ein Paar und wir sind beide Journalisten. Indra ist auch noch Moderatorin und ich bin kein Moderator.
Genau. Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte. Martina, über beide Ohren verliebt. Also genau das ist passiert, wovon sie anfangs eigentlich überzeugt war, das passiert mir niemals. Und es war ja auch nicht der ursprüngliche Plan. Da sieht man mal wieder sehr gut, dass manche Dinge, besonders emotionale, eine Eigendynamik entwickeln können. Ne?
Und der Karl kam nun fast regelmäßig, kann man sagen, nach Süddeutschland, wozu ihm übrigens auch eine berufliche Umstrukturierung in seiner Firma echt entgegenkam. Es ergaben sich Gelegenheiten und die immer wieder. Ob es ein Bahnstreik war, der ihn natürlich noch eine Nacht länger bleiben ließ oder die Leihwagenfirma den bestellten Wagen nicht mehr da hatte und überhaupt keinen mehr da hatte. Es war fast so, als wenn das Schicksal für sie arbeitet.
Für den Karl war es super, weil er seine ganzen Seitensprungreisen finanziert bekommen hat.
Schnitt.
Der Karl, der Große.
Aber Markus, also dann.
Ich bring's halt immer mal so hart auf den Punkt. Aber.
So ganz mit, Unrecht hast du da ja jetzt auch nicht.
Auf jeden Fall in gleichem Maße, in dem die Beziehung zu Karl aufgeblüht hat, hat sich die Beziehung zu Norbert aus der Sicht von der Martina abgekühlt. Aber so richtig gemerkt hat er noch nichts. Die Martina hat scheinbar die Beziehung weitergeführt irgendwie. Aber eines Morgens jedoch war was, so hat sie das erzählt, was wirklich vielleicht sogar ein bisschen spooky war. Mhm. Ja. Und sie erzählt, dass der Norbert aufgewacht ist und gesagt hat, du, ich habe einen total merkwürdigen Traum gehabt.
Und Norbert, also der Mann, mit dem sie ja noch zusammen ist, sagt zu Martina, ein großer, attraktiver Mann war da und du kanntest den, ich weiß nicht, wer das war. Was ich noch weiß, ist, dass er super schick war, der hat so einen Anzug getragen, aber nur einen halben, oben Hemd und Sakko unten, so mehr so eine Chinohose. Und ich fand den Typen bedrohlich, erzählte Norbert von seinem Traum.
Martina hat mir später von diesem Traum erzählt und ich fand es auch völlig verrückt, weil im Grunde hat der Norbert diese Energie ja absolut gespürt. Und aus systemischer Sicht war der Karl ja längst so eine Art Familienmitglied geworden, wenn wir mal ehrlich sind.
Also für Martina, ja.
Ja, energetisch. Ja. Weil ich glaube, das ist wie so ein sechster Sinn, wenn man da drauf hören möchte, man spürt das.
Das kann schon sein. Aber sag mal, Andrea, trifft denn die Beschreibung auf den Karl überhaupt zu? Ist der denn so ein Anzugträger oder so ein Halber nur so irgendwie? Was ist das für einer?
Eins zu eins, genau so sieht er aus, sagt Martina. Und als der Norbert ihn da beschrieben hat morgens, ist ihr fast das Herz stehen geblieben, weil sie gedacht hat, das gibt's doch nicht.
Verrückt, ja.
Ja, die hat wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, huch, hat er ihn irgendwie gesehen?
Ja. Also ihr ging alles durch den Kopf. Und natürlich fühlte sie sich ja auch schuldig und ertappt. Und oh Gott, hat der ihr Nachspiel oder weißt, woher war er? Hat er irgendwas gefunden, Also sie wusste überhaupt nicht.
Seitensprungportal.
weil die Beschreibung so exakt war.
Ja.
Andrea, du hast uns noch erzählt, dass es dann noch einen gemeinsamen, schon geplanten Urlaub gab, also mit Martina, dem Norbert und den Kindern. Mhm. In dieser Urlaubswoche merkt Martina, dass Norbert sie nicht mehr anzieht und gesteht sich selbst auch ein, dass die Beziehung wahrscheinlich so nicht mehr lange weitergehen kann.
Da kamen wirklich richtige Zweifel bei ihr auf und sie hatten in dem Urlaub auch keinerlei Sex mehr, was eher ungewöhnlich war. Und je mehr Norbert darauf drängte, das kennen wir ja schon, dass das eher kontraproduktiv ist, desto mehr hat sie sich verschlossen und zurückgezogen. Und irgendwie nahm sie dann auch wahr und sagt für sich, eigentlich war die ganze Beziehung ihr sowieso viel zu sehr auf Sex gegründet.
Und das merkt sie besonders durch die Beziehung mit dem Karl, der so ganz anders ist, oder?
Ja, weil der ist erstaunlicherweise, so hat sie mir das geschildert dann später, ein Mensch, der total präsent ist. Also auch wenn er nicht da ist. Und wenn er da ist, ist er nicht nur sexuell präsent, sondern vor allem emotional. Also ich gebe mal so ein Beispiel, was sie mir erzählt hat. Sie sagt, an einem Wochenende, als die Kinder beim Vater waren, wollte sie zum IKEA. Also Karl sollte wieder nach NRW zurück und sie wollte zum IKEA. Und da hat er einfach spontan entschieden, sie zu begleiten. Obwohl er eigentlich schon auf dem Heimweg hätte sein sollen. Also ihm war es so wichtig, einfach mit ihr zusammen zu sein.
Genau, und das hat sie ja bei dem Norbert total vermisst. Ja. Weil da,
was ihr aber auch erst durch den Karl, und
klar
das
geworden
ist das Interessante,
ist, glaube ich schon.
Klar wurde oder bewusst wurde.
Weil beim Norbert war das ja, wie du schon gesagt hast, alles eher so sexuell fixiert. Und der Norbert hat auch da mehr sein Leben gemacht, hat sie auch nicht in sein Leben mit integriert. Das heißt, wenn der Norbert zum IKEA gefahren ist, ist der alleine gefahren und hat sie gar nicht gefragt.
Ich kann das total gut verstehen, dass Martina sich zu dem Karl hingezogen gefühlt hat, weil er ihr einfach gezeigt hat, dass er an ihr als Mensch interessiert ist und gerne Zeit mit ihr verbringt und nicht nur als Wesen, mit dem er in die Kiste hüpfen kann.
Voll. So. Und jetzt sind wir ja ehrlich, Markus, jetzt sind wir bei dem Thema, was heißt ein Seitensprung-Chat oder Seitensprung-Forum oder sowas? Eigentlich geht's da ja drum. Und trotzdem war er so anders. Und man darf natürlich jetzt nicht vergessen, als sie den Norbert damals kennenlernte, kam sie aus einer Ehe, in der auch nicht mehr viel lief. Also durch das Interesse, das Sexuelle, hat sie sich schon wieder als Frau gesehen gefühlt. Aber das wurde ihr dann allmählich zu viel und sie merkte dann wiederum durch den Karl, ja, dass es einfach auch nicht nur um Sex geht, was am Anfang gut war. Also ich möchte es nochmal gesagt haben, am Anfang, sagt sie selber, war der Norbert für sie perfekt.
Hm. Es war nämlich auch der Karl, der ihr dann die neue Lampe auch an die Wand gehängt hat oder an die Decke, der ihr Auto zur Inspektion mitgenommen hat, der Vorschläge gemacht hat, was sie kochen können, und er hat sich halt einfach total in ihr Leben versucht zu integrieren. Sie wollte mit ihr Zeit verbringen und ein gemeinsames Leben, so war es ja eigentlich.
Es fühlte sich für sie mehr nach Beziehung mit Karl an als mit dem Norbert.
Ja, klar. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich ja spätestens jetzt die Frage stellen, wie der Karl das überhaupt vor seiner Familie geheim halten konnte. Also so in NRW, weil der ist ja doch immer da noch zu Hause und hat seine Familie da, Kinder, seine Frau. Oder vielleicht fragen sich die Hörerinnen und Hörer auch, wie haben die beiden denn dieses Thema behandelt?
Karl hat sich oft auf Geschäftsreisen oder späte Meetings berufen. Der hat dann schon ganz schön viel gelogen.
Ja? Auf jeden Fall.
Und ist ja so dann manchmal noch einfach eine Nacht länger im, in Anführungsstrichen, Hotel geblieben.
Der hatte so ein paar Semester in Augsburg studiert und traf sich dann auch immer wieder mal mit seinen früheren Kommilitoninnen, so angeblich, so hat er es dann zu Hause erzählt. Ich weiß nicht genau, ob er das der Martina auch so erzählt hat. Für wie würden da die Alarmglocken angehen? Hm. NRW konnte da aber nicht nachprüfen, ob das wirklich so war oder
nicht? Das waren halt frühere Kommilitonen und deswegen ist er halt nach der Geschäftsreise freitags eben noch am Abend geblieben. Manchmal ist er auch am Samstag geblieben, hat gesagt, du, da ist noch so eine Art, was weiß ich, Unitreffen oder Klassentreffen oder was weiß ich, was er da erzählt hat.
Ausrede,
genau,
Ausrede.
Genau, ja, natürlich.
Und hier ist, glaube ich, Fehler Nummer eins, weil wir Frauen neigen dazu, uns zu denken, ich bin jetzt die große Liebe und bei mir läuft alles anders.
Oh ja.
Aber natürlich, das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen, nochmal sagen, der Karl belügt seine Frau von vorne bis hinten. Und das ist so ein Punkt, der Martina eigentlich jetzt schon aufstoßen sollte, aber tut er nicht, weil sie hat die rosarote Brille auf.
Absolut, und zwar eine riesige.
Karls Frau jedenfalls, die gehörnte Frau in NRW, sag ich jetzt mal so, ahnte zunächst mal gar nichts, wobei wir das nicht so ganz genau wissen. Es kann natürlich sein, dass sie was geahnt hat, nur der Karl selbst hat es nicht mitbekommen, weil er Meister der Verdrängung war.
Zweite Möglichkeit wäre ja, dass der Karl ein sensationeller Zweigleisfahrer ist und kann jedem das geben, was er braucht. Könnte ja auch
also
sein.
Also ich sag mal, der Ungeschickteste scheint er ja nicht gewesen zu sein, sonst hätte er das ja gar nicht so lange gehandelt.
Genau, muss man ja handeln auch sowas, das ist ja ganz schön anstrengend.
Was aber jetzt eine absolute Überraschung ist oder sein dürfte für viele Hörerinnen und Hörer ist, also für den Karl selber, den ich übrigens später kennenlerne, ist gewesen, dass er sich selber so krass in Martina verliebt hat und zwar richtig verliebt hat. Sie, die Martina, hat mir erzählt, dass er ihr nach einiger Zeit schrieb, ganz tief in mir drin spüre ich eine Wärme, wie ich sie nicht kenne.
Das sind große Gefühle, ne? Und das, obwohl ja ursprünglich eigentlich nur in Anführungsstrichen Seitensprung vereinbart war. Und das zeigt mal wieder, dass Dinge immer anders laufen, als du denkst.
Oft.
Oft.
Wie war es denn eigentlich für die Martina? Weil die stand ja da mehr oder weniger in zweiter Reihe, also immer hinter der Frau, mit der er da in NRW lebt.
Also anfangs, muss man sagen, war das für Martina wirklich okay. Das hat sie auch gesagt. Weil sie ja auch gar keine Beziehung gesucht hat. Sie hat über sich selbst gesagt, ich bin ja nicht unrealistisch, sagte sie, und habe da keine großen Erwartungen. Aber mit der Zeit hat sich das geändert, weil sie sich in den Karl verliebt hat, der Karl in sie, und sie wünschte sich natürlich insgeheim auch mehr. Und das ist die große Gefahr, Begegnungen schaffen eben auch Nähe.
Klar.
Du sagst Gefahr, es kann aber auch ganz schön sein, weil vielleicht ist es ja der Anfang von was Neuem. Aber wir erzählen die Geschichte weiter. Die Martina wollte sich selbst so gar nicht eingestehen, dass das jetzt einfach alles so war. Ja, also die große Verliebtheit. Warum? Weil sie ja eigentlich cool sein wollte und mit anderen Voraussetzungen ja auch in diesen Deal gegangen ist. Ja, sie wollte ja eigentlich nur ihr Selbstbewusstsein aufbügeln und hat auch noch die Worte ihrer Schwester im Hinterkopf, verlieb dich bloß nicht.
Genau, so war's.
Die Viererbeziehung.
Nachdem die Affäre zwischen dem Martin und dem Karl schon so ein halbes Jahr gelaufen ist, muss man vielleicht noch kurz sagen, ist die Martina immer noch mit dem Norbert zusammen. Und diese, ich nenne es jetzt mal, selbst auferlegte Doppelbelastung bei Martina, die hat ja auch noch zwei Kinder zu wuppen, muss man auch noch sagen, hat dann schon so ein bisschen auch so zur Erschöpfung beigetragen.
Und Martina sagt, ja, wie fühlt sich sowas an mit zwei Männern? So ein bisschen wie in einer Theaterrolle, weil sie dem Norbert inzwischen nur noch was vorspielt.
Genau, und der Wendepunkt kam, als Martina eine Einladung zu einer Hochzeit im Briefkasten gefunden hat. Und schon während sie die Treppe nach oben zu ihrer Wohnung ging, dachte sie, es würde sich falsch anfühlen, mit Norbert dorthin zu gehen.
Und am Abend, das sind so diese Momente, wo man manchmal nicht weiß, warum kommen sie genau zu diesem Zeitpunkt.
Genau.
Aber es gibt diese Momente und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht kennt ihr die auch. Es gibt diesen einen Moment, wo es auf einmal Klick macht und das war bei ihr auch. Also am Abend wird ihr plötzlich klar, die Beziehung mit dem Norbert, das ist nur noch eine Farce, ich muss das beenden.
Sie hat am kommenden Wochenende dann den Karl wieder getroffen und weil sie inzwischen ja wirklich sehr vertraut waren, hat sie ihn ganz spontan gefragt nach so einem Gefühl folgend, ob er sich denn vorstellen kann, mit ihr zusammen auf die Hochzeit zu gehen. Und der Karl hat gesagt, wer kann sich das einerseits schon vorstellen? Aber er fragt sich andererseits auch, wie will sie das denn dann dem Norbert verklickern?
Da müssen wir übrigens gleich auch nochmal drüber reden, weil es gibt ja auch noch den Norbert, wie der Karl das denn eigentlich findet. Na klar. Ne? Wir haben jetzt gerade nur die NRW-Seite beleuchtet, aber die noch nicht.
Gleiches Recht für alle heißt es im Moment noch.
Sie sind ja auch noch zu viert in einer Beziehung.
Genau.
Naja, jedenfalls sagt der Karl, klar komme ich mit zur Hochzeit. Wie das allerdings mit dem Norbert ist und wie die Martina das dem Norbert jetzt verklickern soll, dass sie dann jetzt nicht mit zur Hochzeit kommt, sondern sie ja dann alleine geht wahrscheinlich. Da will er sich nicht weiter reinstecken. Aber er sagt jetzt erstmal für diese Hochzeit zu.
Mal jetzt immer auch ehrlich, bis zu dieser Hochzeit hat sie die Fronten natürlich längst geklärt. Das war ja auch ihr Plan. Und es dauert halt einfach eine Weile, bis man erkennt, Indra hat es eben gesagt, plötzlich ist dieser Zeitpunkt da, wo man weiß, macht es noch Sinn, macht es nicht mehr Sinn, kann ich mich noch im Spiegel betrachten oder nicht. So, und jetzt müssen wir ja auch sagen mit ihrem Norbert, dass, so würden mein Kollege Christian Thiel und seine Kollegin Anna Peinelt von dem Podcast Die Sache mit der Liebe wieder sagen, es handelt sich hier nach nicht mal 2 Jahren um einen Beziehungsversuch, aber noch nicht um eine wirkliche Beziehung. Das heißt, sie hat das dann letztendlich natürlich mit dem Norbert geklärt.
Ganz kurz nochmal zu den 2 Jahren. Das bezieht sich auf eine generelle Aussage von Christian Thiel und der Anna Peinelt.
Um eine generelle Aussage, bis zu 3, 4 Jahren ist es ein Beziehungsversuch. Also er sagt immer so bis zu 3 Jahren.
Bis zu 3 Jahren ist ein Beziehungsversuch.
Ja. Und erst danach, ab 4 Jahre, sagen die Soziologen, gibt es erst eine wirkliche Beziehung, wo es auch zu tiefgreifenden Veränderungen auf beiden Seiten kommt, der Partner, die dann auch über eine Trennung hinweg andauern.
Interessant.
Ja, das fand ich hochinteressant. Das weiß ich vom Christian Thiel selbst.
Und jetzt wurden aus 4 3. Und das war wirklich ein Gamechanger, weil der Karl hat zuerst dann die Schwester von Martina kennengelernt, simsalabim. Und nachdem die Trennung vom Norbert dann vorbei war, die ist ganz easy gelaufen, hast du erzählt, Andrea, gell?
Ja.
Nachdem da auch ein bisschen Gras über die Sache gewachsen war, lernte der Karl dann auch die Kinder von Martina kennen. Nicht als Partner, sondern als einen Freund oder Bekannten von der Mama.
Und dazu muss man noch sagen, der Karl hat vorher keine Ansprüche angemeldet, ne? Also beide haben sich das verboten. Die Martina hat sich das verboten und der Karl hat sich das auch verboten. War natürlich erleichtert, dass sie sich vom Norbert getrennt hat. Stand jetzt ist aber, er ist noch mit seiner Frau zusammen.
Genau. Und damit kriegt das Ganze auch eine Schlagseite.
Ein Ungleichgewicht.
Jawohl.
Karl ist selbst ja Papa und kann super gut mit Kindern umgehen. Dazu sind seine Kinder auch nur unwesentlich älter als Martinas Kinder. Die haben sich dann kennengelernt beim Pizzaessen. Das war alles super lustig und ein Volltreffer. Und Martina hat sich gedacht, Bingo, ja, der ist einfach Weltklasse, der Mann.
Ja, und man sieht auch hier wirklich gut, wie allmählich Grenze für Grenze so überschritten wurde. Und der Karl immer mehr Raum in Martinas Leben erhalten hat, ne? Und das machte auch die Treffen jetzt einfacher, da er auch mal unter der Woche geschäftlich unterwegs war und natürlich auch sie sehen konnte, wenn die Kinder da waren. Sie mussten also nicht mehr nur an den Wochenenden, wo die Kinder beim Vater waren, abpassen.
Und eines Tages, als der Karl dann wieder bei Martina war, hat er gesagt, dass er immer wieder über die Entscheidung von Martina, sich von Norbert zu trennen, nachdenkt. Und er hat sich ernsthaft gefragt, ob sie jetzt von ihm das Gleiche erwarten würde.
Und Martina denkt sich etwas, sagt aber etwas anderes. Ihr Herz sagt, ja natürlich. Ihr Mund sagt, nein, natürlich nicht. Ja, weil sie halt ihn nicht unter Druck setzen möchte. Und sie sagt dann, weißt du, du hast da nie einen Hehl draus gemacht, dass für dich eine Trennung nicht in Frage kommt. Aber das meint sie natürlich nicht so, ne? Das denken wir uns alle. Kennen wir auch alle, wir sind Menschen.
Ja, und so war es dann auch tatsächlich zunächst. Und sie haben erwachsen sozusagen darüber geredet und es stand im Raum ja eigentlich immer absolute Klarheit. Die Martina hat sich nicht wegen Karl vom Norbert getrennt, das muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen. Der Karl war der Auslöser, aber der war nicht die Ursache, sondern die Beziehung mit dem Norbert war einfach nicht die richtige oder dieser Beziehungsversuch stellte sich einfach als nicht weiterführbar raus.
Also ich finde, egal welche Motivation die Martina hatte, warum sie sich von dem Norbert trennen wollte, die Schlagseite entsteht, egal wie. Und das klingt für mich alles nach so einer tickenden Zeitbombe, weil ich glaube, der Martina das nicht so einfach. Das muss doch einen Menschen treffen, wenn der Partner 2 Frauen hat, aber man selbst nur einen halben Mann.
Mhm. Also es war auch so. Und der Karl stand auch immer mehr zwischen 2 Welten. Eine, seine Familie, die ihm wichtig war. Und dann die andere mit der Martina, mit der er sich extrem lebendig gefühlt hat. Und er schob die Gedanken also darüber auch immer wieder raus, ja, in der Hoffnung, oh, das kriege ich schon irgendwie hin, beide leben unter einen Hut. Und Martina schob die Gedanken zur Seite, dass sie im Grunde ihres Herzens eigentlich nach einer vollständigen Beziehung suchte.
Wenn die Fassade zu bröckeln beginnt.
Also es kommt noch ganz viel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil der Zeitpunkt, als die Martina zu Andrea in die Praxis kam, das waren sage und schreibe 4 Jahre.
4 Jahre.
Bis sie dann zu ihr kam, nach dem, was wir gerade so gehört haben.
Den Anfang haben wir ja jetzt schon gehört, so das erste Jahr roundabout. Aber in den folgenden Jahren haben Karl und Martina wirklich eine zweite Beziehung geführt. Martina eine und Karl eine zweite.
Ich habe es vorher schon mal gesagt, der Karl ist ein Spezialist im zweigleisig Fahren. Und er hatte mittlerweile einen festen Platz in Martinas Leben. Er kannte ihre Familie, er kannte ihre Freunde. Er kannte alles. Und er mochte auch ihr Leben. Er mochte die Kids, er mochte Bayern, er mochte Bayern München und er liebte Martina.
Ja, und Martina liebte ihr Leben mit Karl. Und überhaupt liebte auch jeder Karl, also auch ihre Eltern sogar. Ihr geschiedener Mann fand ihn ganz okay, auch wenn er es nicht okay fand, dass er verheiratet war. Das wusste der nämlich und Martina auch davor gewarnt hatte. Der hatte mich gesagt, weißt du was, Schätzelein, irgendwann kommt das große Erwachen. Tja, aber wie das so ist, wenn man liebt, hört man nicht so gut.
Du, Andrea, was hatten eigentlich die Martina allen ihren Freunden, ihrer Familie da über den Karl erzählt? Ist das meine zweigleisige Beziehung oder ist das meine Fernbeziehung oder ist das ein Freund?
Sie hat es genau so gesagt, wie es war.
Potzblitz. Und die haben alle gesagt, das ist ja toll. Oder haben die gesagt, du hast einen an der Waffel?
Naja, so wie wahrscheinlich viele reagieren. Erstmal, ups. Aber ich meine, es sind ja die Freunde und die Familie von Martina. Und das ist so, wie jemand in deinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder Familienkreis sagt, ich bin jetzt ein Mann oder eine Frau oder ich bin jetzt homosexuell. Dann würdest du vielleicht auch erstmal kurz innehalten, aber letztendlich würdest du das ja mittragen.
Also mein Bruder würde mir, jetzt sage ich jetzt mal, ähnlich wie vielleicht auch Martinas Schwester, die wir ja vorher schon als relativ direkte Schwester kennengelernt haben, da schon sagen, sag mal, bist du dir sicher, was du da willst?
Ja, aber auch das hat ja manchmal so eine Dynamik. Natürlich kommen solche Anmerkungen der Family und so, aber Karl hat ja ein sehr einnehmendes Wesen und irgendwann hat man sich gedacht, okay, wer bin ich, dass ich mich da einmische?
Genau, und sie mochten ihn ja auch alle.
Sie mochten ihn alle sehr.
Erstmal kommt ja so diese Idee und ich kann es euch einfach nur sagen, wir werden nachher an den Punkt kommen, der Karl, der ist schon ganz speziell und der ist auch nicht verstellt oder so, dass du sagst, ja, das ist jetzt so einer, der einem da Honig ums Maul schmiert, sondern der ist einfach wahnsinnig präsent, wahnsinnig sympathisch und die Vorurteile, die du vielleicht auch gehegt hast, weil ich meine, ich habe ja das Leid von Martina über eine lange Zeit, bis ich ihn kennengelernt habe, gehört und miterlebt. Und als er dann in der Tür stand, fallen diese Vorurteile dann ganz schnell.
Verstehe, interessant. So, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass der Karl bemüht war, dass er sich in seiner Kernfamilie in NRW eingebracht hat. Und er war ja da und hat auch viel Zeit mit den Kindern verbracht. Und über seine Ehe hat er wenig gesprochen, auch wenn die Martina immer mal wieder gefragt hat, was ich total verständlich finde.
Ja, aber sie respektierte diesen anderen Teil, nenne ich es mal, oder sein anderes Leben schon. Und das, was sie wusste, ja, das hat ihr eigentlich gereicht. Das war der Klassiker, so hat er es mal erzählt, nach der Geburt der Kinder. Mei, weißt ja, wie das ist. So war es ja bei ihr auch, schlief die Sexualität ein. Sie war ja im Grunde genommen mit ihrem Mann in der Ehe an einer ähnlichen Position wie er sozusagen mit seiner Frau. Das Augenmerk lag auf den Kindern. Und der Karl wollte aber weder seiner Frau schaden, noch hatte er den Plan, sich irgendwie zu trennen. Und als er die Entscheidung getroffen hat, in so ein Portal zu gehen, wollte er eigentlich auch den Druck auf seine Frau abmildern. Ja, also weil die war ja mit dem Status quo zufrieden. Sie hatten natürlich schon auch Gespräche darüber, aber er war eben nicht zufrieden.
Sagt er, dass sie zufrieden war.
Natürlich, das
hast
um Gottes
du ja
Willen.
Nie kennengelernt,
seine Seite,
ne? Um
auf
Gottes
jeden
Willen,
Fall.
Ja, natürlich.
Kann ihm das schon glauben, auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht viele so denken, nicht nur Männer, auch Frauen.
Ja, man denkt halt, man nimmt dem anderen nichts weg und im Grunde genommen tut es ja niemandem weh, was natürlich nicht stimmt.
Karl hat auch immer wieder betont, auch wenn er Martina damit verletzt hat, dass es aus seiner Ehe selbst heraus keinen Grund gibt, die zu beenden. Also es gab keinen Hassel, keinen Struggle, keinen Streit mit seiner Frau. wenn man jetzt mal die fehlende Sexualität außen vor lässt.
Genau. Und sie hat ihn ja auch kennengelernt als ein Mann, der nicht nur auf Sex aus war, weil zwischen ihnen hat sich jetzt inzwischen eine unglaublich tiefe Beziehung entwickelt. Und da mag jetzt manch einer vielleicht lachen, aber die war wirklich von sehr, sehr großem Vertrauen geprägt.
Trotzdem, was mitspielt, ist, der Karl belügt immer wieder seine Frau. Was mitspielt für mich ist, er nimmt sich alles, was er möchte und lügt und lügt und lügt und lügt und ist seiner Frau gegenüber nicht ehrlich und verletzt sie ja wiederum auch. Also wir hatten schon häufig solche Geschichten und das, finde ich, wirft doch ein anderes Bild auch auf unseren super sympathischen Karl.
Ja.
Ne, das ist so, ich kann alles haben.
Du sag mal, Andrea, warum ist eigentlich die Martina zu dir in die Praxis gekommen? Was wollten die? Genau, 4 Jahre sind ja vergangen, haben wir vorher schon erzählt. Genau. Jetzt zu dem, was wir jetzt erzählen, was wollten die?
Die ist gekommen, im Grunde genommen, mit dem klassischen Entscheidungsauftrag.
Nach 4 Jahren war dann der Punkt erreicht, wo sie sich gefragt hat, wie soll das jetzt hier weitergehen?
Genau.
So möchte ich das nicht
mehr. Richtig. Sie wusste nicht nur nicht, wie es weitergeht, sondern auch, ob es überhaupt weitergeht. Ganz genau so war es.
Interessant, gell? Weil man hat am Anfang so ein, ich sag jetzt mal so ein Vertrag miteinander.
Ja, ein Beziehungsvertrag.
Aber mit der Zeit verändern sich einfach die Wünsche.
Die Parameter, ganz genau. Und das, was sie am Anfang dachte, hat sich dann einfach anders herausgestellt. Genau. Und es hat immer mehr an ihr gezehrt. Und am Schluss war die Frage, ich kann das so nicht mehr.
Am Anfang hat sie sich gedacht, nein, ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool.
Genau.
Und irgendwann hat es angefangen, weh zu tun.
Ja, und zwar richtig.
Die Zeit mit dem Karl war zwar super schön, aber da kommt dann der menschliche Besitzanspruch, den möchte ich für mich ganz alleine haben.
Sie war da in diesem Entscheidungsdilemma, so kann man sagen. Und was machst denn du da überhaupt, wenn so jemand zu dir kommt? Oder was hast denn ihr erzählt? Schon spannend.
Das ist jetzt tatsächlich wirklich auch eine Herausforderung, eben nicht zu bewerten, zu urteilen, wie jetzt sicher viele Hörer auch innerlich denken, also was kann man doch nicht machen und denkt denn da keiner an die arme Frau oder die armen Kinder? Mhm. Also das sind natürlich schon die Dinge, die ich versuche völlig wegzulassen. Natürlich habe ich diese Gedanken im Kopf, aber sie kam dann übrigens ja auch gleich zu einer Doppelstunde. Sie hat mir da ganz viel erzählt und ich habe ihr den Raum gegeben, ich habe ihr zugehört und ich habe auch versucht, zwischen den Zeilen zu hören, was sie eigentlich sagt. Und das spiegel ich dann und sage zum Beispiel, ich höre raus, dass es für sie jedes Mal ein großer Schmerz ist, wenn der Karl wieder zu seiner anderen Familie fährt und sie allein zurückbleiben. Und dann beginnt Martina zu weinen und dann weiß ich, dass ich richtig liege und wie schmerzhaft das für sie sein muss. Und das sind eigentlich die Dinge, die ich tue.
Wenn man das Ganze jetzt von außen betrachtet, dann fragen sich wahrscheinlich jetzt viele, warum sie sich das eigentlich immer wieder antut und zwar immer wieder und wieder. Ja, sie könnte ja eigentlich einen Partner suchen, mit dem sie eine vollständige Partnerschaft leben kann, der sie liebt ihn und es gibt keine Außengeschichten und alle sind happy.
Ja, das wäre theoretisch denkbar. Und die Schwester von ihr, die wir ja jetzt auch schon kennengelernt haben, die würde wahrscheinlich gar nicht in so eine Situation reinrutschen. Aber zu mir kommen eben Martinas und somit Menschen, bei denen Theorie und Praxis nicht immer so kongruent sind.
Klar ist die Martina da reingerutscht, aber dem Karl auf der anderen Seite, den geht's mit der Situation ja auch nicht immer gut.
Ja.
Er hat nämlich der Martina erzählt, dass er neulich in Nordrhein-Westfalen im Familienhaus auf dem Sofa eingeschlafen ist und als er aufgewacht ist, da wusste er nicht mehr so recht, wo er denn war. Hat so einen kurzen Moment gedauert, bis es geschnallt hat. Ah, ich bin jetzt hier in diesem Leben.
Ja. Ich habe da jetzt wenig Mitleid, muss ich sagen, weil ich da anders ticke. Wahrscheinlich wie viele Hörerinnen und Hörer, ne? Also ich will da jetzt gar nicht werten. Ihm war auf jeden Fall bewusst, dass es jedes Mal für die Martina auch super, super schwer war, wenn er wieder in sein anderes Leben zurückgegangen ist. Und zeitgleich hat er aber auch keine Lösung gefunden, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Außer eben eine Trennung von seiner Frau und damit auch von seiner Familie. Und das kam ja für ihn eigentlich gar nicht in Frage. Schwierig.
Und als sie dann eines Tages den Karl mal wieder zum Bahnhof gebracht hat und danach die Kinder beim Vater abgeholt hat, fiel ihr kleiner Sohn, der Martina, um den Hals und hat gesagt, Mama, du siehst traurig aus. Und das war der Moment, dass Martina wusste, dass es so nicht weitergehen kann.
Genau. Und das Schlimme oder auch Gute war, dass der Karl dafür auch absolutes Verständnis hatte, weil seine große Angst war natürlich schon auch, dass Martina eines Tages jemanden kennenlernen kann, der ihr genau das bietet, was er nicht leisten kann. Also der war ja auch nicht blöd, aber er war emotional eben auch in der Beziehung mit Martina total involviert. Und für ihn bedeutete eine Trennung auch inzwischen viel, viel mehr als nur die Martina zu verlieren. Ja? Also naja, er hat klar. Ein Leben da drumherum gebaut.
Also ich sage das jetzt mal so, wie ich sagen würde. Ja? Aus seiner Sicht kann man vielleicht auch erzählen, dass er sich natürlich auch immer wieder selbst hinterfragt hat und diese Gedanken dann auch der Martina erzählt hat. Er hat sich gefragt, ist es okay, wenn sie beide ihre Liebe so egoistisch ausleben, wobei er sie egoistischer auslebt als sie?
Martina gar nicht.
Also. Und die Frage ist natürlich nicht nach 4 Jahren zu stellen, sondern viel früher. Wer leidet darunter? Alle, nur nicht ich. Na, ich mal ein bisschen, wenn ich auf dem Sofa aufwache. Aber auch zu spät gestellt die Frage, könnte man noch mal 4 Jahre früher stellen oder vielleicht auch nur 3,5. Und welche Lösungsmöglichkeiten würde es denn geben? Na, das müssen die beiden nur zusammen besprechen.
Ja, aber ich möchte ganz kurz einwerfen, dass ich bin überzeugt, dass wir ganz viele Hörerinnen oder Hörer haben, die auch kein Verständnis für Martina haben und nicht der Meinung sind, dass die Martina da nicht egoistisch ist, sondern sie müsste genauso an die Frau denken, weil sie zerstört eine Familie. So ist die Meinung von ganz vielen meiner Klienten. Ja. Ja. Die sind nämlich erstaunlicherweise, wenn jetzt, ich mache mal jetzt das Beispiel, die Frau erfährt, der Mann geht fremd, dann sind die Frauen nicht sauer auf ihren Mann, wo eigentlich die Wut hingehört und der Adressat ist. Sie sind sauer auf die Frau, die das gemacht hat. Warum? Ja. Weil sie eigentlich, so wütend wie sie sind, wenn sie diese Wut auf den Mann projizieren würden, würden sie mit dem ja gar nicht mehr weiterleben können. Also wird das abgeleitet auf die, ich sag jetzt mal klassisch Sekretärin, Krankenschwester, was weiß ich, mach's jetzt mal ganz
Klischee.
Und die soll weg. Dann ist das Problem beseitigt. Ich will es nur gesagt haben, dass hier viele Menschen wahrscheinlich wirklich auch aus anderen Blickwinkeln vor allem, sie werden es auch so sehen, wie sie selbst ihre Geschichten haben, weil ich bin überzeugt, dass auch von vielen Hörerinnen oder Hörern das auch vielleicht im Elternkreis oder sogar in der eigenen Beziehung ein Thema war.
Also ich kann die ganzen Fragen verstehen, nur sind die ein bisschen spät, wenn man schon 4 Jahre irgendwie den ganzen Bums lebt. Man braucht sich zu diesem Zeitpunkt die Fragen nicht mehr stellen. Das steht fest. Sondern da hat man schon gesagt, ich mache das, was für mich gut ist. Ich möchte beide Beziehungen leben, das habe ich so entschieden. Oder beide leben, obwohl die nicht zueinander führen. Weil man könnte ja jederzeit auch proaktiv zum Wohl des anderen sagen, das wird nichts mehr, ich weiß es, weil ich weiß, ich kann mich nicht trennen, sowohl von meiner Familie als auch von der anderen nicht. Aber trotzdem, dann muss ich halt eine Entscheidung treffen, um das Ganze zu beenden, weil ich sehe, dass das Ganze keine Zukunft hat.
Und dieser Zeitpunkt kommt, denn auch bei Karl wächst der Leidensdruck so an, dass er es auch nicht mehr aushält. Und es kommt zu einem Gespräch, an dem Martina und Karl unter ganz vielen Tränen eine Trennung als beste Lösung empfinden.
Ja, genau. Genau so kam es. Und das war der Zeitraum, wo ich auch mit ihr dann gearbeitet habe.
Und die Frau von Karl hat bis zu dem Zeitpunkt gar nichts gemerkt.
Nein, angeblich nicht. Das fand Martina auch immer wieder merkwürdig. Ich bin ja nicht so sicher, ob die Frau einfach nur nicht nachgefragt hat. Hm. Ich kenne die Frau nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ganz viel schon gehört in meiner Praxis. Es ist alles denkbar.
Jetzt stelle ich mir eine Frage. Wir haben schon oft über Fremdgehgeschichten erzählt. Diese ist schon sehr besonders auch.
Die ist sehr besonders.
Und trotzdem ploppt bei mir auch in unseren Vorgesprächen der Gedanke auf, ob der Karl, wie du ihn geschildert hast, wir beide haben ihn ja nicht kennengelernt, aber du schon, da nicht auch so narzisstische Züge sind. Das ist ja schon einer, der irgendwie so alles will. Aber eigentlich ist er so ein super sympathischer Mann und teilt alle seine Gefühle, seine Gedanken, geht damit ganz offen und versucht das wirklich alles fair zu machen. Aber am Ende des Tages, was unterm Strich steht, ist ich nehme mir hier eigentlich alles, oder?
Ich finde, dass er von einem Narzissten sehr weit entfernt ist. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch wie ich ihn später kennenlerne.
Ich verstehe aber, dass der Gedanke aufkommen kann.
Ja.
Hilft alles nichts, weil irgendwann war es soweit und die beiden haben sich getrennt. Und zwar war es voller Traurigkeit, voller Liebe. Sie haben sich ja geliebt oder lieben sich beide. Herzschmerz pur. Und es war so ein bisschen wie im Film. Er hat die Wohnung von Martina verlassen, wie immer. Und dann hat er sich nochmal umgedreht und winkte. Und beide wussten, das ist das letzte Mal.
Ist ja super gelaufen.
Man könnte auch sagen, war vielleicht vorherbestimmt.
Ja, ein Drama mit Ansage, so ein bisschen. Ne? Als Hörer denkt man sich wahrscheinlich ein Drama mit Ansage. Ein Jahr später.
Also die Martina ist ein paar Mal noch zu dir in die Praxis gekommen, hat mit dir gearbeitet und dann verging ein Jahr. Aber sie fand immer mehr in ihr eigenes Leben zurück wieder. Und was sie ja nach der Trennung von ihrem Mann ja auch kaum kannte, ihr eigenes Leben, die Martina alleine. Und da war damals schnell der Norbert da und deswegen hat sie das noch gar nicht so richtig kennengelernt.
Und jetzt konzentrierte sie sich auf ihre Kinder, ihren Job, hat da auch einiges erreicht und führte ein ruhiges Single-Leben zum ersten Mal so richtig lange in ihrem Leben.
Aber Karl fehlte jeden Tag und nicht nur ihr, auch ihren Kindern. Und dann kam ungefähr ein Jahr nach der Trennung der Jahrestag der beiden, also der Tag, an dem sie vor 5 Jahren das erste Mal mittags in dem Laden mit den Salaten gesessen hatten. Karl hat ihr den Feta weggegessen, ne? Er hatte Putenbusse, wollte aber ihren Feta und das, ne, hatten wir eingangs schon, wo es dann schon ein bisschen erotisch wurde. Naja gut, großer Schmerz und unendliche Leere überkamen sie. Und nachdem sie schon so ein paar Gläser Prosecco getrunken hat, an diesem für sie denkwürdigen Tag, schnappt sie sich ihr Handy und schreibt ihm: Hallo mein Lieber, natürlich denke ich heute an dich, an uns und frage mich, ob wir uns nicht mal wiedersehen wollen. Wie denkst du darüber?
Tja, großer Fehler eigentlich, gell? Also je nachdem, was man will.
In dem Moment hat sie es auch schon bereut, sagt sie, als sie die Nachricht abschickte.
Das heißt natürlich alles
wieder. Aber
jetzt
war der Stein halt schon ins Rollen gebracht.
Genau, so war es dann auch. Prompt kam die Antwort: Tja, mir geht's ganz genauso. Und ja, ich würde mich wahnsinnig gern wieder mit dir treffen, wenn wir uns wiedersehen würden. Wäre das toll, egal wie, egal wo. Hauptsache, ich darf dich sehen.
Jetzt muss man vielleicht auch noch wissen, dass die beiden auch auf einer geistigen Ebene echt miteinander stark verbunden waren. Also hier ging's schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich nie nur um Sex. Und es gab keine Themen, über die die nicht philosophiert hätten. Ja, da haben sie Nächte mit verbracht und das fehlte einfach bei ihr und auch bei ihm. Denn das alles konnte er in seiner Ehe einfach nicht finden.
Weil er, so hat das dir geschildert, Andrea, erst durch Martina merkt, was für ein wichtiger Teil in ihm schlummerte, den er eigentlich vorher nicht so kannte, also in seiner Ehe zumindest nicht.
Es war ja andersrum genauso. Und alles begann von vorne fast. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt beiden klar war, solange sich nichts an der Situation ändert, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder explodiert.
Beide waren ängstlich, ja, aber gleichzeitig hungrig nach einem Jahr der Abstinenz auf allen Gebieten.
Und ein halbes Jahr später saß die Martina wieder bei der Andrea.
Ja.
So kann's kommen. Sie wusste es vorher.
Und sie sagt, was?
Ich bin wieder auf Anfang.
Was für eine Überraschung.
Ja, was sie natürlich nicht war, weil alles das, was sie schon bearbeitet hatte, sich vor Augen geführt hatte, hat sich ja nicht in Luft aufgelöst, ja. Und es war da, aber verdrängt, denn die kostbare Zeit mit dem Karl war einfach zu schön.
Ich habe das jetzt gerade so lapidar gesagt, ne? Was für eine Überraschung. Mhm. Das denkt man vielleicht als Außenstehender, wenn man emotional da nicht drinsteckt.
Ist das ganz anders?
Es ist wirklich anders, ja, ja. Das muss man wirklich sagen.
Nicht, wir reden uns da ganz leicht. Ich
ja,
bin da auch immer
total,
ganz schnell
das
dabei.
Will ich damit nur sagen.
Und da seht ihr mal, wie schwer das ist, wirklich Mitgefühl zu entwickeln.
Wie ging es Karl in diesem Jahr? So hat es dir später geschildert, Andrea. Er hat immer und immer wieder abgewogen und war kurz davor, mit seiner Frau zu sprechen und nach einer Lösung zu suchen. Also er war kurz davor zu sagen, ich cutte das hier alles und ich liebe die Martina, ich vermisse sie so und ich traue mich jetzt, dieses neue Leben zu leben. Aber das Ergebnis war dann trotzdem immer wieder das Gleiche. Er kam zu dem Entschluss, und das ist ganz interessant, das hat auch für ihn war das ja auch ein Prozess. Ich liebe meine Frau nicht mehr, aber schon viel länger als die Martina.
Genau. Ich liebe meine Frau nicht mehr, aber länger. Und wer da keine Tränen in den Augen hat, dem kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. Wirklich nicht.
Tja, nun ist aber was passiert, womit auch du nicht gerechnet hast, Andrea, nämlich du lernst den Karl persönlich kennen. Wir haben es vorher schon erzählt, dass er kommt,
ja.
Aber zu dem Zeitpunkt warst du dann doch um einiges überrascht. Er hat dich angerufen, weil die Martina hat ihm schon erzählt davon, dass sie bei dir immer sitzt.
Genau.
Und dann kommt der Karl und sagt, ich möchte auch.
Er hat es mit der Martina abgesprochen, ob das auch für sie passt. Und für mich war es okay, weil für mich klar war, ich lerne den jetzt erstmal kennen und dann schauen wir weiter.
Und jetzt wollen alle wissen, wie war er denn, der Karl?
Tja.
Bisschen hast du ja schon verraten.
Ja, du fandst ihn schon ganz gut, Andrea, oder? Aber erstmal sah er aus wie so, so hast du es uns zumindest erzählt, weil wir haben ja auch gefragt, wie sieht er denn jetzt aus? Er war schon charmant, so wie du ihn dir eigentlich vorgestellt hast. Also er hat jetzt deine Erwartungen schon erfüllt.
Naja, sie hat ihn ja auch beschrieben und zwar ja, ja, rauf und runter und runter und rauf. Das heißt, ich wusste von ihm über Martina natürlich schon eine Menge. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit ihm nicht als Einzelklient da arbeiten könnte. Ja, also da bin ich nicht mehr neutral. Er war wirklich auch ein ganz tiefgründiger, aber das hat sich auch ganz schnell gezeigt und er war auch sehr reflektiert. Also ich persönlich halte ihn überhaupt nicht, also er hat keine narzisstischen Züge. Natürlich egoistisch war diese Handlung, wenn man sie moralisch betrachtet.
Ja.
Also aber da brauchen wir nicht drüber reden. Aber
meine Moral urteilt, aber wenn ich ehrlich bin, steht es mir überhaupt nicht zu, weil vielleicht kommt jeder von uns in so eine Situation.
Es rechnet damit keiner und er war jetzt auch nicht der, der da jede Woche sowas durchgezogen hätte. Und dass sich das entwickeln würde, hätte er nie für möglich gehalten. Also das Anliegen, was er hatte, er wollte einfach mal aus einer professionellen Sicht die Vor- und Nachteile einer möglichen Trennung mit seiner Kernfamilie besprochen. Und was es für Konsequenzen haben würde. Und das habe ich ihm auch gesagt. Da brauche ich ja auch nicht schönreden. Und es wurde aber sehr schnell auch klar, dass er, hatte sich das eh schon gedacht, dass er die Konsequenzen, die daraus entstehen würden, nicht zu tragen bereit war.
Ja, genau. Er hat gesagt, dass er denkt, er depressiv werden würde, wenn er den Schritt machen würde. Und diese Schuld, seine Frau und seine Kinder einzutauschen, würde ihn krank machen, sagt er. Wobei er seine Kinder ja gar nicht eintauschen muss. Die bleiben ja seine Kinder immer.
Naja. Aber Markus, jetzt sind wir auch ehrlich, er dann im Süden, die in NRW.
Sind wir uns einig, ohne Kinder hätte er den Schritt gemacht.
Hat er auch gesagt, das steht außer Frage.
Was ja aber auch sehr für ihn spricht und sein Verantwortungsgefühl seiner Familie gegenüber.
Ja, das kann man jetzt so oder so betrachten.
Ja, kann man so oder so. Ich bin da auch hin und her gerissen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll.
Ich bin
soll.
In dem Fall wirklich froh, dass ich gar nicht werten darf.
Ja, ich schwank da auch ein bisschen. Na gut, also Martina wollte jedenfalls auch keinen depressiven Mann, der an seinen Schuldgefühlen zerbricht, weil er hat das natürlich nicht nur mit dir besprochen, Andrea, sondern auch mit ihr.
Selbstverständlich.
Und das war das tragisch Schöne und gleichzeitig Schlimme an der ganzen Sache.
Ja.
Beide, also Karl und Martina, hatten hundertprozentiges Verständnis für den anderen.
Ja.
Das ist natürlich schon hart, gell?
Es gibt ein Lied, das hat meine Oma mir immer vorgesungen. Es waren zwei Königskinder, sie hatten einander so lieb, sie konnten zueinander nicht finden, denn der Graben war so tief oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr so genau hin. Aber daran muss ich gerade denken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wären ja jetzt nicht die Paarflüsterei, wenn wir euch nicht auch etwas zu den Hintergründen und den Geschichten von den beiden erzählen würden, weil genau die Prägung uns im Leben ja manchmal auch im Weg stehen.
Und zum einen hatten beide natürlich kein so stabiles Selbstwertgefühl, was sich aber im Zusammensein miteinander anders angefühlt hat, weil die fühlten sich nämlich, wenn sie zusammen waren, total vollständig. Was daran lag, dass sie sich A, ganz extrem geachtet haben und geachtet gefühlt haben und jeder den anderen respektiert hat und jeder den Partner sozusagen so genommen hat, wie er war. Also jetzt wissen wir natürlich alle nicht, wie es gewesen wäre, wenn die sich unter normalen Bedingungen getroffen hätten und ein ganz normales Paar geworden wären, also eins mit so einem 24/7-Alltag. Aber wenn der Karl viel Alltag teilte, wenn er bei Martina war, hatten die auch viel Paarzeit, also die sich normale Paare mühsam rausschälen müssen, ja? Und zwar diese Paarzeit, wenn die Kinder an den Wochenenden bei dem Vater waren. Hatten die eine andere Zeit, als es die normalen Paare, und ich meine, wem erzähle ich das, da hatten.
Wir schauen auf Martinas Lebenslauf, denn ihr Thema war der Schmerz, der Abschiedsschmerz, den sie wieder und wieder reproduziert hat, fast wie sich zu geißeln. Erschien ja manchmal, Andrea, erzähl.
Ja, das war fast, also man hätte sich ja fragen können, wie so eine Selbstsabotage, ja. Also sie hat sich ja immer wieder und ihn immer wieder verabschiedet und Hoffnung gehabt, dass er wieder kam. Und dann, so war ja das jetzt über Jahre.
Und Karls Thema war das Schuldthema, komplementär dazu. Das spürte er allen Beteiligten gegenüber immer wieder. Und ihm war bewusst, dass sein Verhalten extrem egoistisch war. Und trotzdem konnte er nicht anders.
Genau. Und er war schon so ein Typ Everybody's Darling. Also heute nennt man die People Pleaser.
Die Entlastung der Entscheidung.
Karl war der viertgeborene Sohn, so ein Nachzügler, sind eh schon vier Söhne, ist schon eine Ansage, und von einem anderen Vater als seine drei Geschwister. Er musste sich schon früh anstrengen und musste sich da immer behaupten, damit die Geschwister ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sein Vater war Alkoholiker und er hat die Mutter geschlagen. Und als die Geschwister dann ausgezogen sind, war er als einziger noch zu Hause und musste jedes Mal, wenn der Vater aggressiv wurde, dann entscheiden, ob er dazwischen ging oder ob es dann noch schlimmer werden würde. Ganz schön hart. Manchmal schlug er dann direkt auch den Karl gleich mit. Manchmal wendete er sich nur gegen die Mutter. Und der Karl hat eigentlich die ganze Kindheit und Jugend gelitten und war immer derjenige, der schuld war.
Und die Überlebensstrategie, die er gefunden hat, waren Bücher. Er las alles, was er in die Finger bekommen hat. Und als er sein erstes philosophisches Buch las, was durch die Schule passierte, war er voller Leidenschaft. Und seine Tiefgründigkeit war das Resultat seiner Gedanken, die ihn sozusagen gut durch die Kindheit und Jugend gebracht haben. Also ihn letztendlich haben überleben lassen.
Und er hat dann in Martina erst ein Pendant gefunden, die ihn dafür bewunderte und nicht wie seine Frau kein Interesse daran zeigte. Das war halt nicht ihr Ding. Dafür hat sie keine Zeit gehabt, hat sie immer erzählt.
Und in Martina hat Karl einen Menschen gefunden, der diesen, wir haben es vorher angesprochen, verlorenen Teil oder verborgenen Teil, also auf jeden Fall einen nicht gelebten Teil in ihm zum Leben erweckt hat. Und das war die Faszination und das, was ihn so lange in dieser Beziehung auch fast wie in einer Abhängigkeit zu der Martina gehalten hat.
Martinas Eltern haben sich getrennt, als sie noch sehr klein war, 6 Jahre alt. Und ihre Mutter spricht überhaupt nicht mit ihr darüber. Es gab eines Tages eine kleine Reise mit der Mama und als sie in die Familienwohnung zurückgekommen sind, war der Vater einfach ausgezogen.
Die Martina war damals auf jeden Fall so klein, dass sie sich gar nicht bewusst daran erinnern konnte. Das habt ihr dann eigentlich in den Sitzungen rekonstruiert, gell, Andreas? Also in der Zeit, in der sie da bei dir war. Das war wahrscheinlich, so sagst du es, Andrea, eine traumatische Erfahrung für das kleine Mädchen, die von einem Tag auf den anderen ihren Papa verloren hatte, der nicht mehr da war. Und keiner hat was gesagt.
Genau. Und dass die Martina keinerlei Erinnerungen an ihre Kindheit mehr hatte, also zumindest nicht an die ersten 8 Jahre, deutet auch darauf hin, dass
das
sie
ist
wirklich…
Heftig. Das ist heftig.
Ja, dass sie, aber es haben viele Menschen übrigens. Und es ist ganz oft diese magische 8. Die können sich ganz oft erst ab 8 erinnern, dass sie wirklich ein Trauma in sich trägt, was sie natürlich auch gezielt behandeln kann, selbstverständlich, aber es erklärt. Und das war ja meine Aufgabe, dass sie diesen Ursprungsschmerz mit dem Karl letztendlich immer wieder reinszeniert hat.
Was für ein Wahnsinn, oder?
Ja.
Und das haben wir so oft, wir haben es in jeder Folge. Schau dir deine Kindheit an und dann weißt du, warum deine Beziehungen laufen, wie sie laufen.
Ganz genau. Und dann entscheide neu.
Das ist das Entscheidende. Das ist nicht nur ein Damoklesschwert, sondern man kann aus all dem lernen.
Ganz genau.
Was wir aus dieser Geschichte lernen können.
Also ich finde, dass gerade diese wirklich berührende Geschichte zeigt, wie viel Heilungspotenzial in Beziehungen steckt oder möglich wäre, wenn wir uns trauen würden, hinzuschauen und hinzuspüren. Weil Beziehungen schaffen es sogar, traumatische Erlebnisse aufzulösen, wenn wir die Gefühle aushalten, statt davor wegzulaufen und uns in die nächste Beziehung stürzen.
Martina, Andrea sagt zu dir in einer eurer letzten Sitzungen, in dieser Beziehung habe ich das höchste Glück erfahren dürfen und zugleich bin ich durch den größten Schmerz gegangen. Und wissen Sie was? Ich bereue nichts. Im Gegenteil, es erscheint mir, als wäre ich trotz des Schmerzes jetzt etwas leichter. Und ich habe gerade den Text, den meine Oma mir immer vorgesungen hat, das ist ein altes Volkslied, gefunden. Und er passt so wunderschön zu dieser Geschichte. Und er geht so. Es waren 2 Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Ach, Liebster, könntest du schwimmen, so schwimm doch her zu mir. Und soll ich denn schwimmen und sterben, so komm ich nimmer zu dir.
Ach, Indra.
Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder jemanden kennt, der in einer ähnlichen Situation steckt, dann schreibt uns gerne. Oder schreibt uns auch so, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt.
Oder ihr leitet den Podcast einfach an eure Freunde weiter oder vielleicht Menschen in eurem Leben, denen es gerade vielleicht ähnlich geht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder alle da wart und freuen uns auf die nächste Woche.
Und nie vergessen, wahre Liebe braucht immer Mut und die Bereitschaft, ehrlich zu sein, und zwar zu sich selbst.